Deutschlandfunk. Hintergrund.
So klingt der Jahresrückblick 2023 der Südwestfalen-IT, einem IT-Dienstleister für Kommunen. Die Musik hört sich nach einer guten Zeit an. Dazu Bilder von lachenden Mitarbeitern, die in der Sonne Kicker spielen. Und die Videobeschreibung.
Wir blicken zurück auf ein Jahr voller toller Momente, Veränderungen und Herausforderungen.
Grünes Herzchen-Emoji. Aber das passt nicht. Denn eigentlich war das Jahr 2023 für die Südwestfalen-IT, kurz SIT, gar nicht so beschwingt, sondern katastrophal.
Sehr geehrte Damen und Herren, aktuell kommt es aufgrund einer Cyberattacke im kompletten Netz der SIT zu Störungen. Wir haben alle ausgehenden Verbindungen geblockt. Wir arbeiten bereits mit Hochdruck an diesem Problem.
Ende Oktober 2023 legt ein Hackerangriff die Verwaltung von 72 Kommunen in Nordrhein-Westfalen lahm. Was hier auf der Telefonansage der SIT so nüchtern klingt, hat konkrete, schwerwiegende Folgen. 72 Kommunen in NRW können nicht mehr mailen, keine Pässe mehr ausstellen und keine Geburtsurkunden, kein Wohngeld überweisen, keine Steuern erheben, keine Autos anmelden, sind über ihre Websites nicht mehr erreichbar. Kommunen sind für so viel im Alltag verantwortlich. Und jetzt, wo das alles down ist, fällt das so richtig auf.
Der Hackerangriff betrifft etwa 1,4 Millionen Bürgerinnen und Bürger in Südwestfalen. Noch Monate später sind die Folgen spürbar, die Systeme nicht zu 100% wiederhergestellt. Bislang hat sich keine andere Cyberattacke auf Behörden in Deutschland auf so viele Menschen ausgewirkt.
In dieser Hintergrundserie geht es darum, wie Hacker eine sogenannte Zero-Day-Schwachstelle im System der SIT ausnutzen und über Monate Ämter in Südwestfalen lahmlegen konnten.
In 5 Folgen erzählen wir vom Angriff, dem Chaos in den Tagen und Monaten danach, von der Spurensuche und vom Wiederaufbau. Wir zeigen aus verschiedenen Perspektiven, wie verletzlich die IT deutscher Rathäuser ist und wie man sie besser schützen kann.
Ich bin Felicitas Böselager, Deutschlandfunk-Korrespondentin in NRW.
Und ich bin Annabel Brockhus, Redakteurin im Deutschlandfunk.
Das ist Zero Day in Südwestfalen.
Folge 1. Hackeralarm bei Nacht.
Ich nutze mein Mobiltelefon als Wecker. Deswegen lag es auf dem Nachttisch. Und ich glaube, es war 1.28 Uhr, klingelte das Telefon.
Es ist Sonntagnacht, als Jörg Kowalke verschlafen ans Handy geht.
Wie der Kollege dann gesagt hat, wir haben verschlüsselte Dateien im Rechenzentrum gefunden, war mir schon klar, dass das eine sehr negative Nachricht sein wird und eine sehr negative Entwicklung. Ja.
Verschlüsselte Dateien sind kein gutes Zeichen. Vor allem nicht für den stellvertretenden Geschäftsführer eines IT-Unternehmens, das verantwortlich für die Software von 72 Kommunen ist. Zum Beispiel von Siegen, Meinerzhagen, Olpe, Arnsberg, Brilon, Winterberg, Witten, Drohlshagen, Bad Berleburg, Freudenberg, Soest, Lippstadt, Wickede.
Ja, ich glaube jetzt schon, dass ich sehr nervös geworden bin darüber. Ich schätze mal, dass ich alleine bis zum Morgen bestimmt 4-5 Tassen Kaffee getrunken habe dann in der Zeit zu Hause, weil man einfach weiß, da ist etwas passiert, was man nicht überblickt, was man auch nicht kontrollieren kann.
Jörg Kowalke wird also mitten in der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober 2023 geweckt, weil Daten verschlüsselt sind. Wir wissen mittlerweile, dass es ein Hackerangriff war. Zu dem Zeitpunkt weiß Jörg Kowalke das aber noch nicht.
Der muss sich erstmal einen Überblick über die Lage verschaffen und setzt sich zu Hause in seinem Büro an den Computer. Eine halbe Stunde nach dem Anruf um 2 Uhr startet er die erste Videokonferenz. Die erste von unzähligen in den kommenden Tagen. Jetzt geht es darum, genau herauszufinden, welcher Teil des Rechenzentrums betroffen ist, welche Dateien verschlüsselt sind, wie groß das Ausmaß ist und wie man es jetzt eindämmen kann. In der Nacht arbeiten dann schon knapp 10 Leute der SIT daran.
Sie entdecken, dass sehr viele Server betroffen sind und entscheiden schnell, diese Server herunterzufahren und vor allem die Verbindungen zu ihren Kunden zu kappen, also zu den Landkreisen, Städten, Gemeinden, die von der SIT betreut werden. Wir haben das auf der Bandansage gehört. Die SIT trennt auch das Rechenzentrum vom Internet, Alles zwischen 2.30 Uhr und 6 Uhr morgens.
Das ist die schnelle Erste-Hilfe-Maßnahme, um den Angriff einzudämmen. Am Morgen informiert das SRT-Team auch die Polizei, die Staatsanwaltschaft, das Bundesamt für Informationssicherheit, den Landesdatenschutzbeauftragten. Und um herauszufinden, was passiert ist, wer oder was angegriffen hat, braucht die SRT Hilfe von IT-Forensikern. Die verfolgen digitale Spuren und sichern Beweise.
In diesem Fall beauftragt die SIT die Firma AirTech aus Wuppertal, ein Unternehmen, das spezialisiert ist auf solche Fälle und deswegen auch eine Notfallnummer hat. Jetzt ist es 8 Uhr morgens. Jörg Kowalke fährt in sein Büro nach Hema.
Und dann war ich ja schon irgendwie 6 Stunden auf den Beinen. Dann hat meine Frau mich ins Büro gefahren und Brötchen besorgt für das Team, was jetzt hier am Standort war. Und dann haben wir halt hier weitergearbeitet den ganzen Tag bis, ich glaube, 21.30 Uhr abends oder so. Also es war ein, wie viele Tage dann auch, war es ein langer Tag.
Jörg Kowalke wirkt zurückhaltend. Er arbeitet schon seit 22 Jahren bei der SIT, seit 2 Jahren als stellvertretender Geschäftsführer. Zum Zeitpunkt des Hackerangriffs im Oktober gibt es niemanden über ihm. Der alte Geschäftsführer ist weg und der neue noch nicht im Amt. Und Jörg Kowalke mit allen Führungsaufgaben alleine. Muss einen Job machen, den er nie wollte.
Und von daher war das jetzt schon eine sehr schwierige Situation, dass man jetzt trotzdem in der Maximalverantwortung war. Es waren ja jetzt, ich sag mal, sonst, was ist jetzt schon mal für einen stellvertretenden Geschäftsführer aufregend, wenn der mal einen Wirtschaftsplan alleine einbringen muss. Das war jetzt noch eher die leichteste Übung auf der ganzen Strecke.
Aber Jörg Kowalke ist Triathlet, also zäh, hat Durchhaltevermögen.
Bin jetzt so von der Persönlichkeit eigentlich nicht für aufgeben, sondern eher für Zähne zusammenbeißen und das Thema anpacken. Und in dem Sinne habe ich jetzt auch versucht, diese Monate irgendwie zu überleben.
Was er am ersten Tag kaum bewältigen kann, ist die Kommunikation. Alle wenden sich an die SIT, stellen Fragen, die er noch nicht beantworten kann. Wie konnte das passieren? Sind Daten geklaut worden? Wann laufen die Systeme wieder?
Das ist ja ein großes Problem in der Frühphase dieser Krise gewesen, dass wir viele Sachen selbst gar nicht wussten. Das beschlägt sich ja auch auf die Kommunikation und das Kommunikationsverhalten gegenüber den Kunden und Mitgliedern nieder. Und die Presse kam natürlich auch schon, und also die Medien insgesamt. Da ist ja ein Ansturm auf uns hereingeprasselt, den man sich jetzt so auch gar nicht vorstellen kann.
Auf einmal steht der WDR vor der Tür und er muss Interviews geben.
Die Überforderung, von der Jörg Kowalke im Nachhinein erzählt, sehen wir ihm nicht an. Zumindest nicht in dem Interview mit der Lokalzeit Südwestfalen, was gleich am Montagabend, am 30. Oktober im WDR läuft.
Jetzt live aus Siegen. Ihre Lokalzeit Südwestfalen.
Wir haben inzwischen identifiziert, dass es sich um einen Erpressungstrojaner handelt. Das heißt, man droht damit und hat das auch teilweise mit Erfolg geschafft, Daten zu verschlüsseln. Und klassisch steckt dahinter eine Lösegeldforderung von Hackern, die über das Darknet dann Kontakt suchen.
Wie die Hacker in die Systeme gekommen sind, dass es eine sogenannte Zero-Day-Schwachstelle gab, weiß die SIT an dem Montag noch nicht.
Dass es ein sogenannter Ransomware-Angriff ist, bei dem Angreifer Dateien verschlüsseln und sie nur gegen Lösegeld wieder freigeben, ist aber ziemlich schnell klar. Denn die Hacker hinterlassen auf den Servern einen Erpresserbrief. Absender des Briefes ist die Gruppe Akira. Aktuell eine der Top 5 Ransomware-Gangs. Darauf gehen wir in Folge 3 dieser Serie nochmal genauer ein. Jetzt geht es erstmal um den Brief.
Hi friends. Whatever who you are and what your title is, if you're reading this, it means the internal infrastructure of your company is fully or partially dead. All your backups, virtual, physical, everything that we managed to reach are completely removed. Moreover, we have taken a great amount of your corporate data prior to encryption.
Sinngemäß steht in dem Brief: Hi Freunde, wenn ihr das lest, haben wir eure Daten.
Und jetzt wird's richtig zynisch.
Well, for now let's keep all the tears and resentment to ourselves and try to build a constructive dialogue.
Behaltet eure Tränen und euren Hass für euch. Lasst uns konstruktiv miteinander sprechen.
Ganz schön unverschämt, oder?
Das hat mich jetzt emotional schon eher kalt gelassen, was da drin stand.
Was auch daran liegt, dass es für Jörg Kowalke irrelevant ist, weil er kein Lösegeld zahlen wird. Das ist ihm von Anfang an klar. Das rät auch das Bundesamt für Informationssicherheit in solchen Fällen. Es ist nämlich nicht gesichert, dass die Daten tatsächlich wieder entschlüsselt werden, wenn man zahlt. Außerdem hat es auch was mit dem Konstrukt der SIT zu tun, dass sie kein Lösegeld zahlen kann.
Die SIT ist nämlich ein Zweckverband. Das heißt, die 72 Kommunen sind nicht nur Kunden der SIT, sondern sitzen auch in den Gremien des Unternehmens.
Und Kommunen als Teil des Staates sollen auf Lösegeldforderungen prinzipiell nicht eingehen.
Uns ist geraten worden, auch keinerlei Kontakt aufzunehmen, weil dann auch gewisse Zeiten und Mechanismen laufen. Das heißt, man hat jetzt nicht endlos Zeit, damit irgendwem zu verhandeln. Und wer weiß, vielleicht hätten sie auch noch mal zu einem zweiten Schlag ausgeholt.
Außerdem stellt sich später heraus, nicht alles, was in dem Brief steht, stimmt auch. Vor allem nicht, was die Daten angeht. Aber dazu mehr in Folge 3.
Es ist immer noch der erste Tag nach dem Hackeralarm. Die Server sind inzwischen abgeschaltet, die Verbindungen zu den Rathäusern gekappt. Und damit auch die Mailadressen und teilweise die Telefonanschlüsse der betroffenen Kommunen. Die Kommunen sind also nicht mehr erreichbar, weder für die Bürgerinnen und Bürger noch für die SIT. Die muss aber alle Kommunen informieren, einzeln. Der Kundenservice versucht es über private Handynummern von Bürgermeistern, Landräten, IT-Verantwortlichen. Er erreicht aber nicht alle am Montag und schaltet zur Sicherheit die telefonische Bandansage, die wir am Anfang der Folge schon gehört haben.
Aktuell kommt es aufgrund einer Cyberattacke im kompletten Netz der SIT zu Störungen.
Dieser Totalausfall der Kommunikation macht der SIT klar, das Wichtigste ist, so schnell wie möglich neue Kommunikationswege aufzubauen. Notfall-Mail-Adressen, Notfall-Websites für die einzelnen Orte. Die SIT engagiert außerdem Profis für Krisenkommunikation. Kommunikation wird das Thema der nächsten Wochen.
Aber nach 20 Stunden Arbeit ist für Jörg Kowalke am 30. Oktober erstmal Schluss.
Meine Frau hat mich dann auch wieder abgeholt, weil ich dann nach der langen Zeit kein Auto fahren sollte. Die passt dann schon gut auf mich auf. Also an dem Abend kann ich das jetzt nicht sagen, ob ich tot ins Bett gefallen bin oder noch Gedanken gekreist haben. Aber ich kann sagen, dass das in den Wochen danach immer wieder der Fall gewesen ist, weil man halt schon dieses außerordentliche Ereignis jetzt hier persönlich verantwortlich dann auch managen muss. Und es eben keinerlei Routine in diesem Thema gab.
Dass man keine Routine hat bei einem Hackerangriff in diesem Ausmaß, ist klar. Aber es gibt für sowas Notfallpläne, die zum Beispiel genau festlegen, was in welcher Reihenfolge zu tun ist, wer informiert werden muss, was als erstes repariert werden muss, welche Zwischenlösungen man parat haben sollte, bis alles wieder normal laufen kann.
Die SIT hat auch einen Notfallplan. Das Unternehmen selbst kann noch arbeiten.
Wir haben unsere eigene IT separiert vom eigentlichen Rechenzentrum und wir waren jetzt nicht im Fokus des Angriffs. Das heißt, wir waren soweit erstmal arbeitsfähig.
Aber der Notfallplan der SIT geht nicht weit genug, zumindest nicht mit Blick auf die Kommunen. Es ist zum Beispiel nicht klar festgelegt, welche Dienstleistungen und Behörden als erstes wieder richtig laufen müssen. Ist es das Jugendamt, die Sozialhilfe, die Ausländerbehörde? Das hätte die SIT für den Fall eines Hackerangriffs vorab klären müssen. Stattdessen entscheiden die Mitarbeitenden der SIT erst in Woche 2 darüber im sogenannten erweiterten Krisenstab. Darin sitzen Vertreter aus den Kreisverwaltungen und den größten Städten.
Aus Sicht der Kommunen verlieren sie dadurch wertvolle Zeit.
Wir haben das am Ende dort demokratisch abgestimmt und sind dann am Ende zu einer Liste von Verfahren gekommen, die wir jetzt in einer ersten Prioritätswelle wieder zur Verfügung stellen wollen.
Sozialhilfeleistungen,
Asylanträge,
Aufenthaltstitel,
Hochzeiten,
Geburtsurkunden,
Sterbeurkunden,
Reisepässe und Personalausweise,
Haushaltsplanung und Abrechnung der Kommunen,
Fahrzeugzulassungen,
Führerscheine.
Unter anderem diese Dienstleistungen sollen als erstes wieder laufen. Es ist aber noch nicht klar, wann sie wieder richtig funktionieren oder zumindest eine Zwischenlösung da ist. Das wird zum Teil Monate dauern und zu Ärger mit den betroffenen Kommunen führen.
Dabei versucht die SIT direkt zu Beginn die Probleme der Bürgerinnen und Bürger mitzudenken. Zum Beispiel, wenn sie bestimmte Fristen nicht einhalten können, weil die Ämter down sind.
Nehmen wir jetzt mal das Thema Umtausch der alten Führerscheine.
Manche Menschen sollten den alten Lappen spätestens bis zum 19. Januar umgetauscht haben.
Durch den Ausfall jetzt der Software konnten halt seit 30.10. keine Führerscheine mehr umgetauscht und ausgegeben werden. Und dafür jetzt eine Fristverlängerung zu beantragen, das haben wir beispielsweise über diesen Meldekopf initiiert.
Meldekopf. So heißt eine Stelle in der Landesregierung, die nach dem Hackerangriff eingerichtet wird und nur dafür da ist, Sonderregelungen für die Region Südwestfalen zu finden.
Ein anderes Beispiel ist, wer in Siegen wohnt und ganz dringend einen Pass braucht, darf ausnahmsweise ins benachbarte Kirchen in Rheinland-Pfalz fahren und sich dort einen ausstellen lassen.
Solche Workarounds muss die Landesregierung absegnen. Es passiert in den ersten Wochen sehr viel gleichzeitig. Die IT-Forensiker und die Polizei suchen auf den Servern, wie weit die Hacker vorgedrungen sind, ob sie Daten geklaut haben. Die Angst, die Daten von 1,4 Millionen Bürgerinnen und Bürgern könnten im Dark Web landen, schwingt am Anfang immer mit.
Andere SIT-Mitarbeiter suchen Lösungen, wie die Kommunen wieder ans Laufen gebracht werden können, sei es über Umwege. Aber auch an den Wiederaufbau denken die Techniker schon. Die Bürgermeister haben unterschiedliche Prioritäten, weil sie auch unterschiedlich von dem Hackerangriff betroffen sind. Und verantwortlich ist eben Jörg Kowalke.
So gab es halt immer viele Unsicherheiten bei vielen Entscheidungen. Und man fragt sich natürlich dann auch ein paar Mal, ob man alles richtig macht. Es gab ja jetzt so gesehen keine Blaupause. Und das war jetzt auch für mich in den ersten, möchte ich jetzt mal sagen, 3-4 Wochen so das Belastendste.
Kowalke arbeitet die Wochenenden durch, macht keinen Sport mehr, nimmt keinen Urlaub. Erst 6 Wochen nach dem Hackeralarm, am 2. Advent, haben die SIT-Mitarbeiter wieder ein Wochenende frei. Die Weihnachtsfeier wird abgesagt.
Für die Mitarbeiter war das schon eine sehr belastende Situation, weil viele ja langjährig hier sind und sich in hohem Maße mit dem hier identifizieren und dann so eine Katastrophe passiert. Wir haben dann relativ rasch auch eine Psychologin seitens des Betriebes halt zur Verfügung gestellt, wo jeder aus diesem Krisenteam, der Bedarf hatte, sich da beraten zu lassen konnte, da Sitzungstermine wahrnehmen.
Die SIT hat 350 Mitarbeiter. Wer zum Beispiel im Rechenzentrum arbeitet, hat in den ersten Wochen nach dem Angriff besonders viel zu tun. Wer weniger zu tun hat, weil sein Arbeitsbereich durch den Angriff lahmgelegt wurde, versucht sich anders einzubringen. Mit Kochen, Protokoll führen, Sachen von A nach B bringen.
3 Wochen nach dem Hackeralarm gehen die Telefone in Siegen wieder. Nach einem Monat steht die Software für Sozialhilfe wieder zur Verfügung.
Wir haben jetzt 4 Wochen hier wirklich versucht, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Und jetzt haben wir mal endlich was, was wir vorzeigen können.
Die ersten Wochen nach dem Hackeralarm am 29. Oktober sind für die SIT extrem. Auch weil sie weiß, wie groß die Folgen für ihre Kunden sind, die 72 Kommunen in Südwestfalen.
Bei denen klingelt nämlich auch nachts das Telefon, zum Beispiel in Siegen.
Und dann war so mein erster Gedanke, als ich mich dann ins Auto gesetzt habe und losgefahren bin, ist vielleicht ein bisschen übertrieben jetzt, nachts loszufahren wegen einer Cyberattacke. Aber da kann ich die Dimension auch noch nicht.
Krisenstabsleiter Henrik Schumann wird 2 Stunden später Feuerwehrautos zu den Ämtern schicken, um die Mitarbeiter der Stadt Siegen davon abzuhalten, ihre Computer anzumachen.
Um die Auswirkungen in der Stadt Siegen geht es in der nächsten Folge von Zero Day in Südwestfalen.
Das war Folge 1, Hackeralarm bei Nacht.
Mit Felicitas Böselager und Annabel Brockhus.
Die Redaktion hatten Nina Vogt und Ursula Welter.
Ton und Technik Jens Müller.
Alle Folgen gibt es bereits in der Deutschlandfunk-App und überall, wo es Podcasts gibt.